Liebe Neuköllnerinnen, liebe Neuköllner, hier ist da wieder euer Feierabendfunk aus dem Gesundheitsamt Neukölln. Ich würde gerne fragen, Serkan, wie geht's dir? Aber du bist ein bisschen zu spät gekommen. Du hast tatsächlich heute eine persönliche Covid-Geschichte mitgebracht.
Ja, absolut. Ich habe mich ein bisschen verspätet. Ich wurde aufgehalten, mein Bruder hat angerufen und er hat mir mitgeteilt, dass er ein kurzes Gespräch hatte mit meinem Papa. Und mein Papa war sehr aufgeregt und hat berichtet, also, dass es ihm nicht gut ging. Und als ich dann meinen Bruder fragte, was hat dein Papa alles gehabt für Symptome? Und als er dann die Symptome angefangen hat aufzuzählen, wusste ich, okay, das ist ja Bilderbuch Covid-19-Symptome, ja. Fieber, lang anhaltender trockener Husten, Appetitlosigkeit und Schmerzen in der Brust und kein Geschmackssinn. Und deswegen musste ich da auf jeden Fall nochmal mit ihm Rücksprache halten. Leider ist es bei meinem Papa so, ich liebe ihn, er ist toll, aber er hat natürlich auch ein bisschen diesen türkischen Migrationshintergrund. Und die Türken sind ja in einigen Themen ein bisschen, kochen die ein bisschen temperamentvoller, sage ich mal. Das Blut kocht ein bisschen schneller auf. Und da war ja irgendwie für ein normales Gespräch erstmal schwer zugänglich. Ich musste ihn erstmal runterholen. Und das ist aber, glaube ich, so ein Temperamentsproblem, dass man sehr schnell auch in Panik verfällt und dann nicht mehr so offen ist für rationale, kluge Gedankengänge. Aber es war halt ein Gespräch erstmal so nicht möglich. Dann habe ich ihm gesagt, weißt du was, dann vorsichtshalber, pack doch erstmal deine Tasche. Und dann habe ich meinem Bruder erst gesagt, dann sagst du ihm, wenn es nicht anders geht, wenn er panisch reagiert, dann muss er den Krankenwagen rufen. Aber das sollte ja für mich eigentlich das letzte Mittel sein, weil Krankenhaus, ja, da kannst du auch andere Sachen einfangen. Du kannst ja auch, da ist es auch nicht so richtig keimfrei alles. Also solange es geht, würde ich sagen, aber in dem Fall habe ich gesagt, okay, wenn es nicht anders geht, ruf 112, dann ist alles gut.
Ja, aber man sollte sich auch nicht scheuen, jetzt ins Krankenhaus zu gehen, auch nicht mit anderen Erkrankungen, die akut sind, wegen Corona natürlich. Klar hast du recht, aber ja, es ist immer so eine Gratwanderung. Aber vielleicht ganz praktisch zu dem Thema haben wir heute quasi die Hausärztin des Bezirks Neukölln zu Gast. Frau Dr. Sibylle Katzenstein aus Nordneukölln, da hat sie ihre Praxis. Eigentlich kommt keiner um sie herum, der nicht ein bisschen Halskratzen hat in diesem Winter. Jeder hat ihren Namen schon mal gehört. Frau Katzenstein, wie viele Personen testen Sie am Tag?
Das fluktuiert total. Also am Anfang waren es noch relativ wenig im März. Dann gab es einen stetigen Anstieg über die Sommermonate bis in den Herbst und seit die Regierung oder das RKI diese neue Teststrategie herausgegeben hat, ist es jetzt wieder zurückgegangen. Also der Lockdown hat einen Rückgang der Zahlen gebracht. Die Positivrate, also die Menschen, die ich positiv teste, sind aber prozentual gleich geblieben.
Und wie viel sind das?
Um die 20%.
20% sind positiv. Mhm. Und wie viel testen Sie so am Tag? Haben Sie da auch eine Zahl durchschnittlich?
Ich glaube, im Moment sind es vielleicht 60 bis 80. Es gab auch schon mal 350.
Das waren also, die Hochzeiten?
Das waren die Hochzeiten, ja.
Okay. Und was hat sich in den letzten Wochen verändert?
Ja, der Lockdown ist irgendwie zu spüren. Also, dass eben ein bisschen weniger los ist. Also, weniger nachgefragt wird. Und ich würde das so interpretieren, dass viele Menschen vielleicht, wenn sie jetzt Symptome haben und die nicht zu schwer sind, eigentlich nicht die Notwendigkeit sehen, weil sie ja nicht arbeiten gehen. Und dann vielleicht die Symptome einfach zu Hause auskurieren und es dann niemals klar wird, ist das nun Covid gewesen oder nicht. Also ich persönlich finde das jetzt nicht das Optimale, weil wir wollen ja irgendwie die Dunkelziffer heben. Also wir wollen wissen, wie viele wir wirklich haben. Und diese Leute, die vielleicht nur Halskratzen haben, die haben ja auch wiederum Kontaktpersonen. Also im Grunde finde ich, sollte wieder mehr getestet werden.
Wie sieht denn so ein klassischer Covid-19-Patient aus? Gibt's den?
Nee, gibt's nicht. Also das ist vom asymptomatischen Säugling, der aber doch Covid hat, bis zum schwerkranken, luftnötigen Patienten. Also man kriegt natürlich so ein Gefühl, es gibt so eine Konstellation, die Serkan da ja auch gerade beschrieben hat. Also wenn jemand Geschmackslosigkeit angibt und Riechstörungen und trotzdem aber keine blockierte Nase hat, dann ist es schon ziemlich wahrscheinlich, ich würde sagen 50-50, dass derjenige positiv testet. Aber es kommen auch Leute, die haben eben irgendwie merkwürdig rot-blaue Zähne und sind positiv getestet worden. Oder man kann Hauterscheinungen haben. Also das Symptombild ist so weit, dass man das eigentlich nicht vorhersagen kann, wie das Testergebnis rauskommen wird.
Haben Sie denn auch schwere Verläufe miterleben müssen?
Ja, also es hat schon in meiner eigenen Familie angefangen. Also im März ist die Tante meiner Kinder gestorben in London. Das hat vielleicht auch mich so ein bisschen auf den Weg gebracht, warum ich jetzt so engagiert bin. Angehörige meines Mannes sind gestorben im Iran. Und ich habe es auch bei meinen Patienten jetzt immer wieder erlebt, ja.
Erleben Sie es denn jetzt häufiger in letzter Zeit?
Ja.
Ja?
Ja. Also es ist, sind nicht unbedingt meine Patienten, aber wenn ich positive Patienten anrufe, dann wird mir halt häufiger jetzt berichtet, ja, meine Mutter liegt im Krankenhaus, es geht ihr sehr schlecht. Also das ist schon anders wie im Sommer.
Und haben Sie denn auch junge Menschen oder sportliche Menschen gesehen, die einen schweren Verlauf entwickelt haben?
Also am Anfang habe ich mir da ziemlich große Sorgen gemacht, weil ich da doch, also bevor das überhaupt in der Presse war, dass eben auch junge Leute lange betroffen sein können, ist mir das schon aufgefallen, dass viele Leute erzählt haben, sie sind luftnötig, sie sind erschöpft und es hat sich über Wochen hingezogen und da hatte man ja überhaupt keine Erfahrungswerte, die man den Patienten mitteilen konnte. Inzwischen weiß ich, dass die allermeisten jungen Leute sich irgendwann dann doch erholen. Das kann aber erheblich lange dauern. Also manchmal ist das auch 3 Monate oder 4 Monate, dass Leute unter Erschöpfungszuständen leiden. Ich hoffe, dass das der Großteil der Patienten sich dann erholt. Das glaube ich auch.
Ja, naja, in Ihrer Covid-Schwerpunktpraxis würden Sie eigentlich allen dann, die symptomatisch sind, empfehlen, zu Ihnen zu kommen und einen Test zu machen?
Ja, also ich würde sagen, wenn man symptomatisch ist und den Zugang zum Testen hat, dann sollte man sich testen.
Was ist denn so das effektivste Mittel, um sich und andere zu schützen?
Also ich habe jetzt ungefähr 1500 positive Patienten in meiner Praxis gehabt. Also ich teste draußen, das ist glaube ich auch bekannt, durch die Fenster, sodass ich keine Infektionen in die Praxis reintrage. Aber wenn sich jemand verschlechtert im Verlaufe einer Covid-Erkrankung, hole ich die auch durchaus wieder zurück in die Praxis, habe da so ein kleines Quarantänezimmer und nehme Blut ab, untersuche die Leute, messe die Sauerstoffsättigung. Und was mache ich, um mich zu schützen? Also ich habe es auch mal probiert mit diesem Anzug. Dann fange ich aber so an zu schwitzen, dass ich eigentlich nicht mehr gut arbeiten kann. Also ich trage eine FFP2-Maske. Und in meiner Praxis arbeiten viele Leute, auch sozial aktive junge Leute. Und mit dieser Maßnahme viel Lüften und FFP2-Maske hat sich kein einziger angesteckt bei uns.
Gibt es etwas, was Sie als Hausärztin konkret den Menschen da draußen raten würden?
Genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Da ist ein Unterschied zwischen einer normalen Stoffmaske und einer FFP2-Maske. Also ich habe immer, weil ich ein bisschen schusselig bin, in jeder Tasche eine Maske. Wenn ich öffentlich fahren sollte, was ich nicht sehr gerne mache, aber dann setze ich mir eine FFP2-Maske auf und nicht eine Stoffmaske. Wenn ich einkaufen gehe, mache ich das. Wenn ich arbeite und im näheren Kontakt mit Patienten bin, habe ich eine. Das heißt aber nicht, dass wenn ich jetzt draußen spazieren gehe oder irgendwie jemand an mir vorbeiläuft, dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also draußen ziehe ich grundsätzlich keine Maske an.
Also sehen Sie das auch so ein bisschen kritisch jetzt auf diesen Einkaufsstraßen, Hermannstraße, Karl-Marx-Straße?
Ich glaube, die Infektionsgefahr ist extrem klein. Es ist natürlich ein bisschen anders, wenn man mit jemand spricht. Also wenn man auf einer Bank sitzen würde, könnten ja kleinste Tröpfchen rübergeschleudert werden zu der anderen Person. Aber wenn man an jemand vorbeiläuft in der Einkaufsstraße, da ist kein Risiko.
Ist dann eher die Warteschlange dich gedrängt irgendwo?
Ja, auch bei einer Warteschlange. Also es hat was mit dem Sprechkontakt zu tun. Also wenn man sich gegenüber sitzt und miteinander spricht, besteht eventuell auch draußen ein Infektionsrisiko. Ich habe sowas auch erlebt, zum Beispiel auf Bootpartys, dass Leute sich eben draußen angesteckt haben. Aber das sind dann auch keine Cluster. Das ist dann eine Person steckt eine andere an und es ist nicht so, dass dann plötzlich irgendwie 15 Leute sich anstecken, was aber innerhalb von Räumen schon passieren kann.
Sollten wir uns mal Köln ein bisschen zurückhalten, dass wir nicht unsere Nachbarn anpöbeln auf der Straße und dann zurück angeschrien werden.
Das wäre natürlich ein sehr positiver Effekt der Pandemie, wenn man weniger pöbelt und schreit.
Wenn man so den Blick in die Zukunft richten. Jetzt sind wir in der zweiten Welle, wir haben den Lockdown-Light, es werden härtere Maßnahmen diskutiert, Verlängerung der Weihnachtsferien. Was glauben Sie, wie geht es in den nächsten Wochen und Monaten weiter?
Ja, dieser Lockdown-Light hat ja das exponentielle Wachstum nun gestoppt. Also das ist ja immerhin schon was, aber es scheint ja nicht zu reichen. Was mich so ein bisschen enttäuscht, ist irgendwie, dass so wenig die Bevölkerung sozusagen mit ins Boot geholt wird mit Maßnahmen, die sie sich selber schützen kann. Also ich finde, diese FFP2-Masken, die hätten im Sommer propagiert werden müssen. Leute müssen wissen, dass da ein Unterschied besteht. Die Pflegeheime hätten beliefert werden müssen. Ich glaube, man hätte viel verhindern können, wenn dieses Wissen um den Schutz durch die Maske deutlich besser vermittelt worden wäre. Das war natürlich auch ein bisschen unglücklich, weil am Anfang hatten wir keine Masken und da war es ja eher sozusagen das Gegenteil. Nur die Mediziner und nur die Krankenschwestern brauchen das. Insofern war da eine gewisse Historie dahinter. Also FFP2-Masken ist das eine Standbein und das Testen ist das andere. Und jetzt haben wir ja Gott sei Dank die Antigen-Schnellteste, die ja auch schon in anderen Ländern seit den Sommermonaten flächendeckend eingesetzt werden. Und ich hoffe sehr, dass auch hier in Deutschland der Zugang deutlich erleichtert wird und dass vielleicht hoffentlich irgendwann jeder sich in der Apotheke sowas kaufen kann, sich das zeigen lassen kann oder meinetwegen auch nur die Gebrauchsanweisung durchlesen und in unsicheren Situationen sich selber testen kann. Also das ist meine große Hoffnung. In Frankreich ist das schon möglich. In Deutschland bröckelt langsam der Arztvorbehalt. Also seit kurzem dürfen sich Lehrer gegenseitig testen. Und ich denke, das ist der Weg, damit Menschen die Möglichkeit haben, mit dem Risiko, mit dem wir jetzt noch eine Weile zu tun haben, umzugehen.
Und ein weiterer Blick in die Zukunft. Das Thema Impfen wird ja gerade groß diskutiert. Der Termin für die Impfzentren in Berlin kann nicht gehalten werden. Es sind doch weniger Impfdosen, die ankommen, als ursprünglich gedacht. Warten Sie auch? Stehen Sie in den Startlöchern und wollen selber impfen in Ihrer Praxis?
Also ich finde es grundsätzlich richtig, dass die Hausärzte involviert würden, weil Hausärzte kennen ihre Patienten. Da besteht ein Vertrauensverhältnis zwischen einem Patienten, den man auch schon langjährig betreut hat, und dem Arzt. Die Information und die Kommunikation ist sehr, sehr wichtig mit einem neuen Impfstoff. Da bestehen Unsicherheiten, die kann man natürlich auch nicht völlig aus dem Weg räumen, weil auch der Arzt hat erstmal diese Erfahrung nicht. Aber ich muss sagen, auch ich persönlich würde lieber zu jemandem gehen, dem ich vertraue, anstatt in ein anonymes Impfzentrum, wo Massen durchgeimpft werden. Also die Rückkopplung auch der möglichen Nebenwirkungen zurück an den Arzt ist ja auch relativ wichtig. Der Arzt muss irgendwie Erfahrungen aufbauen können. Und wenn ich meine eigenen Patienten impfe, dann höre ich natürlich auch, hat der Patient Fieber entwickelt oder hat ihm nur der Arm wehgetan. Und so kann man dann irgendwie nach und nach auch immer besser beraten, weil man seinen eigenen Erfahrungsschatz erweitert. Im Moment sieht es ja nicht so aus, als ob die Hausärzte da gefragt sind, sondern stattdessen werden Impfzentren aufgebaut. Ich denke, damit erreicht man auch nicht das Klientel, was wir ja als allererstes impfen wollen. Das ist nämlich die Leute in den Pflegeheimen und auch ältere Menschen, 70 plus, die zu Hause alleine wohnen. Auch da wäre der Hausarzt wiederum der erste Ansprechpartner. Der weiß ja, wen er hat. Und ich denke, das wäre eigentlich schon an der Zeit, mit denen in Kommunikation zu treten und Vor- und Nachteile einer Impfung zu besprechen.
So plädieren Sie für eine hausarztbasierte Impfung, zumindest auch für gewisse Zielgruppen, ne? Wenn Sie gerade sagen, die Vulnerablen und sehr Alten.
Also die werden ja wohl kaum zu den Impfzentren strömen. Also ich kann mir das logistisch auf jeden Fall nicht vorstellen, ob die dann alle mit dem Krankentransport dahin gebracht werden sollen. Aber völlig unabhängig vom Alter. Ich glaube, Impfen ist Vertrauenssache. Man möchte jemanden gegenüber sitzen, mit dem man das noch abklären kann, dem man die Nebenwirkungen, die vielleicht aufgetreten sind, erzählen kann. Und das halte ich für essentiell wichtig, um die Impfbereitschaft der Bevölkerung hochzuhalten. Mhm. Man braucht irgendwie diese Rückkopplung. Ja, so gut habe ich es vielleicht nicht vertragen, aber letztendlich hat es ja doch Sinn gemacht. Mhm. Und wir wissen ja schon, dass die Impfreaktion etwas stärker ist, wie zum Beispiel bei der Grippeimpfung. Also man kann durchaus Fieber entwickeln und da braucht man einfach den Ansprechpartner. Und also der wäre der Hausarzt. Ja.
Ein Plädoyer für das Impfen durch die Hausärzte.
Ich würde sagen, das macht Sinn, ja.
Ja. Vielen Dank erstmal. Ich bin mit meinen Fragen durch. Serkan, bist du angekommen inzwischen von deinem Stress?
Ja, absolut. Ja, ach ja. Man muss ja auch, Panik hilft ja nichts, man muss ja trotzdem ruhig bleiben. Und ich habe auch meinem Bruder gesagt, weißt du, es gibt kein anderes Land, wo ich gerne sein möchte. Also wenn man an Covid-19 erkrankt ist, dann ist man doch wirklich hier in Deutschland in wirklich noch sehr, sehr guten Händen. Und dafür muss man auch dankbar sein. Und auch bei aller Kritik finde ich, da muss man genug Vertrauen noch haben, dass das System auch noch hier so funktioniert. Ne? Und alles andere liegt in Gottes Händen. Und
auf jeden Fall ist die Letalität in Deutschland geringer als in vielen anderen Ländern. Das ist auf jeden Fall richtig.
Ja, das macht doch Mut. Und ich habe ein paar Fragen noch mitgebracht für Frau Dr. Sibylle Katzenstein. ein paar persönliche Fragen, um Sie ein bisschen kennenzulernen, weil Sie sind jetzt schon so eine kleine Berühmtheit geworden. Also Sie sind ja auch schon im Fernsehen aufgetreten. Sie waren bei Anne Will. Wie ist denn das für Sie jetzt, so im Rampenlicht zu stehen in einer TV-Sendung? Ist das für Sie förderlich oder würden Sie sagen, es ist eher eine unangenehme Rolle? Oder sagen Sie, es ist doch schon eine gute Rolle, weil man dadurch ja auch Leute erreicht?
Ja, das ist eigentlich ganz lustig. Ich bin eigentlich jemand gewesen, der durch die Schul- und Universitätszeit immer so mich um jedes Referat gedrückt habe, weil ich eher so leicht phobisch veranlagt war, vor Leuten zu reden oder insbesondere vor vielen Leuten. Und als die Pandemie kam, war ich, glaube ich, einfach einen kleinen Schritt schneller und habe das schneller begriffen, auf was wir da zusteuern, habe meine Praxis umgebaut und hatte einfach was zu sagen. Und zum ersten Mal in meinem Leben ist mir das dann ganz leicht gefallen. Also dann, weiß nicht, es hat sich dann so entwickelt und auch bei Anne Will oder im Fernsehen ist es einem ja nicht so bewusst, dass 2 Millionen Leute zugucken. Ja. Da sitzt man dann in einer kleinen Runde, es fühlt sich an wie im Wohnzimmer, es war dann nicht so schlimm.
Ich finde, das haben Sie sehr gut gemacht. Ich habe mir auch die Sendung mit Anne Will angeschaut. Auch diese einen, es gibt diesen einen berühmten Ausschnitt, da wo Sie die Herrschaften korrigieren und einmal den wirtschaftlichen Aspekt nochmal sagen und einfach auch nochmal die Infektionsketten darstellen. Das ist auch, dazu gehört auch ein bisschen Mut, wenn da so zwei gestandene, sagen wir mal, Fernsehpersönlichkeiten einem gegenüber sitzen. Ich glaube, das war Ranga Yogeshwar, ne? Der war. Und da fand ich es auch sehr mutig, dass Sie dort auch gesagt haben, nein, also das, was Sie gerade sagen, dem kann ich so nicht folgen. Ich sehe das ganz anders. Und das muss man sagen, Hut ab davor. Also fällt einem bestimmt nicht ganz einfach, dort so seine Frau zu stehen, sozusagen. Ne?
Naja, also ich fand das jetzt nicht so schlimm. Also ich denke, wir sind in schwierigen Zeiten und wir sollten das vielleicht auch wirklich üben in unserer Gesellschaft, dass man sich beteiligt und dass man seine Meinung äußert und nicht irgendwie Angst haben muss vor irgendwelchen vermeintlichen Hierarchien oder dass irgendjemand besonders klug oder besonders erfahren ist. Die gute Idee mit dem Selbstabstrich, die ich ja besonders klug fand, die kam von meiner 16-jährigen Tochter. Und so ist es halt. Also die Ideen können von allen Richtungen kommen.
Ja, und da haben Sie ja so eine Anleitung gemacht. Da gibt es so ein YouTube-Video, wie man sich selbst abstreichen kann.
Ja, genau.
Das finde ich auch ganz gut. Wie kommt dieses Video an? Also gibt es auch Leute, die das noch machen?
Naja, das war ja ganz vom Anfang, als wir noch keine Maske hatten. Also das Video würde ich jetzt auch noch anders drehen. Das war ja noch mit Handschuhe wechseln und sowas. Also so dramatisch anstecken ist ja das nun doch gar nicht mit Covid. Aber es war erstmal eine Brücke und eine Notlösung, um Patienten anzuleiten, sich selber zu testen. Und da ich keine Maske hatte, konnte ich dann gleich loslegen.
Wunderschön. Ich würde gerne nochmal, wenn Sie jetzt als Ärztin einen Wunsch frei hätten, jetzt in diesem Covid-Zusammenhang, welchen Wunsch hätten Sie? Welchen Wunsch würden Sie sich gerne erfüllen?
Ja, also ich glaube, ich würde gerne, dass bestimmte Schranken zwischen den verschiedenen Playern in diesem System fallen. Also, dass die Gesundheitsämter mit den Covid-19-Schwerpunktpraxen kommunizieren, dass die Politik vielleicht auch mal mit der Basis kommuniziert oder die Kassenärztliche Vereinigung als unsere Ärztevertreter. Das fehlt mir eigentlich sehr, dass es irgendeinen Zusammenhalt gibt und man am gleichen Strang zieht. Also es ist eigentlich mehr so vereinzelt. Jeder arbeitet sicher viel, aber die Kommunikation zwischen den verschiedenen Mitspielern ist bisher noch nicht so entwickelt, würde ich sagen. Ja.
Als Ärztin in Neukölln zu praktizieren, ist jetzt deshalb spannend, weil, wenn Sie es umschreiben würden, jetzt Ihre Arbeit als Ärztin mit 3 Adjektiven, welche wären das?
Im Moment sehr dynamisch, spannend und viel positives Feedback von meinen Patienten. Das bringt eigentlich wirklich auch Spaß.
Schön. Und darf ich Sie fragen, wann stehen Sie morgen auf?
Morgen 6.
Gegen 6. Und wann kommen Sie abends nach Hause?
Das ist unterschiedlich. Also oft muss ich dann ja noch melden. Es gibt schon Tage, wo ich dann bis Mitternacht in der Praxis saß. Es ist wirklich, also mal um 7. Mal mache ich eine Mittagspause und gehe wieder hin. Also
und was sind so Ihre Aktivitäten, die Sie machen, um nicht in diesen Covid-Blues hinein zu verfallen? Es gibt ja.
Mir ist ein Hund zugelaufen, also ich muss jetzt immer spazieren gehen und da man ja nicht viel andere Sachen machen kann in Covid-Zeiten, ist das ein guter Ausgleich. Familie, also was so das Private angeht, hat sich gar nicht so viel geändert bei mir.
Was sind Ihre 2 Lieblings-Eissorten?
Schokolade und Melone.
Melone hatten wir noch nicht. Schokolade, ja.
Sehr spannend. Was denken Sie, welche Länder seit Januar 2020 führend in der Statistik der Corona-Infektion weltweit sind? Also wer sind die Top 5 Länder?
Die meisten Erkrankungen haben?
Ja.
Brasilien.
Brasilien ist auf Nummer 3 mit über 6 Millionen.
Sie dürfen überbieten.
USA
führend mit über 14 Millionen. Platz 2 ist Indien mit 9 Millionen. Und dann kommen die südamerikanischen Länder mit Argentinien 1,4, Kolumbien 1,3. Und in Europa, was würden Sie da sagen? Was würdest du da sagen, Christine?
Italien.
Italien ist auf Platz 2.
Okay, Spanien.
Platz 4. Hm. Deutschland Platz 5. Und Platz 1 ist unser Nachbarstaat.
Schweiz, oder?
Ja, knapp. Frankreich.
Frankreich. Aber Frankreichs Zahlen sind doch jetzt gerade völlig wieder runter.
Also ja, aber aktuell über 2 Millionen. Es geht gesamt.
Ach so, die Gesamtzahl. Es geht nicht um die Inzidenzen. Nee, okay.
Weltweit seit Januar 2020. So. Da führt Frankreich. Und was mir jetzt hier aufgefallen ist, dass eigentlich die Zahlen sehr hoch sind in diesen, in Anführungsstrichen, hochindustrialisierten Ländern. Gibt es da einen Zusammenhang? Kann man da irgendwas herausziehen, herauslesen aus diesen Zahlen?
Also was heißt hochindustrialisiert? Also Italien, Spanien, Frankreich waren ein bisschen früher betroffen und Deutschland hatte in der ersten Welle schlicht und einfach Glück und konnte beobachten, was passierte in Italien. Und die Leute sind von sich aus Angst schon auseinandergerückt, bevor überhaupt der Lockdown kam. Also das hatte nichts mit dem hervorragenden deutschen Gesundheitssystem zu tun. Und leider haben wir uns da ein bisschen drauf ausgeruht, dass man so dachte, ach, unsere Intensivkapazitäten, die sind so toll und so. Die will man ja gar nicht belegt haben. Sobald man auf Intensiv landet, hat man nur eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit zu überleben. Also wir haben unser anfängliches Glück leider verspielt.
Und kann man irgendwie aus diesen Zahlen lesen und sagen, zum Beispiel im Vergleich zu Afrika, ist das überhaupt möglich, dass man sagt, warum sind wir so schwer betroffen, die nördlich gelegenen Länder, also nördlich der Halbkugel, und die afrikanischen Länder tauchen kaum in eine Statistik auf?
Ja, das ist ein komplexes Thema und hat sicherlich verschiedene Gründe. Also einerseits sind viele afrikanische Länder relativ pandemieerfahren. Die kennen sowas. Die haben Ebola und was weit Schlimmeres schon durchgemacht. Waren deswegen, glaube ich, auch sehr schnell in ihren Reaktionen. Und dann haben sie eine junge Bevölkerung und wahrscheinlich nicht die Kapazitäten, die Laborkapazitäten so flächendeckend zu testen, wie das in Deutschland zum Beispiel der Fall sein konnte. Und das spielen halt verschiedene Faktoren zusammen.
Und vielleicht auch die Temperaturen, oder?
Wobei Brasilien ja nicht so gut abschneidet und auch nicht so kalt ist.
Ne? Stimmt, ja. Das schneiden wir raus.
Wieso? Nein, so sympathisch. Ja, also.
Es hat natürlich auch sicherlich mit, also zum Beispiel Tansania hat so einen Führer, der da nicht dran glaubte, hatte auch schlechtere Zahlen.
Ja? Aber Brasilien ist ja feucht. Es ist doch die Feuchtigkeit auch, oder?
Ich glaube, die hatten Bolsonaro. Nee. Einfach Bolsonaro hat es verweigert, das gibt's nicht, ich bin da durch und guck mal. Also ich glaube, das hat was mit der politischen Führung zu tun.
Also abschließend, wie werden Sie Weihnachten feiern?
In der Familie, mit Hund.
Was ist denn das für einer?
Ein Maremmen-Abruzzen-Schäferhund.
Ach, so einer. Keine Ahnung.
So ein Schaf, der sieht weiß und kuschelig aus.
Also ein Fernsehhund eigentlich, ne? Von so einer TV-Serie.
Ja, er ist noch zu jung, um so richtig ein Fernsehhund zu sein. Aber da kommen wir noch hin.
Jetzt hat er noch so zum Abschluss noch eine Geschichte aus der Hotline für uns.
Ja, eine Geschichte, ja, eher eine... Ja, in gewisser Weise traurige Geschichte. Nicht ich habe die erlebt, sondern Kollegen haben das erlebt. Und zwar rief eine ältere Dame an, war irgendwie total außer sich und meinte, sie würde gleich aus dem Fenster springen. Sie hätte das Ganze nicht mehr aus. Corona macht sie fertig. Sie war sehr suizidal. Gott sei Dank, wie das Schicksal so möchte, hatte sie genau denjenigen in der Hotline am Telefon, der Dienstälteste ist, sehr erfahren, der Herr Glücklich, mit einer ruhigen Stimme, und er hat sie dann wirklich beruhigen können, auch mit seiner Lebenserfahrung, und das wirkt schon mal anders, wenn so ein älterer Herr dann da sitzt. Gegenüber saß der Herr Millis, ein auch sehr, sehr kompetenter Kollege, der sehr Krisenmanagement erfahren ist und einige Schulungen durchgemacht hat. Während der eine die Dame versucht hat zu beruhigen, hat der andere parallel alle Welt in Bewegung gesetzt und hat versucht, über den sozialpsychiatrischen Dienst ein Team zu kontaktieren, die dann losgefahren sind, um die Dame dann abzuholen. Hintergrund des Ganzen war, sie war sowieso schon körperlich sehr angeschlagen, weil sie sich seit Monaten um ihren demenzkranken, bettlägerigen Ehemann gekümmert hat. der jetzt zudem vor kurzem Corona positiv getestet worden ist und auf die Intensivstation gekommen ist. Und das hat sie psychisch sehr stark mitgenommen, klar, versteht man. Und dann wurde sie zudem auch noch selber positiv getestet und sie hat niemanden gehabt und für sie ist eine Welt zusammengebrochen. Da hat sie die Hotline angerufen und hat das halt so gesagt.
Was kann man denn tun im Bezirk, wenn es einem so schlecht geht? Also den sozialpsychiatrischen Dienst kontaktieren zum Beispiel.
Richtig.
Und es gibt aber auch eine Hotline, ne? Eine Seelsorge-Hotline für Menschen, die unter dem Coronavirus leiden oder auch sekundär davon betroffen sind. Haben wir die Nummer zufällig? Wollen wir die einmal sagen?
Können wir gerne sagen, die heißt doch so Corona-Seelsorge.
Corona-Seelsorge. Also, ich habe sie mir gerade abgespeichert. 030 40 36 65 885. Ich wiederhole das nochmal. 403 66 5885. Und ist offen bis 24 Uhr jeden Tag.
Genau, 8 bis 24 Uhr. Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Neuköllnerinnen, liebe Neuköllner, das war's für heute von eurem Feierabendfunk aus dem Gesundheitsamt Neukölln. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend.